Der schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Ihr seht alle so schön und hübsch und nett aus und freundlich. Ja, ich habe noch nichts Schlechtes gesagt, deswegen vielleicht, ne? Ja, ich habe heute mein Thema oder mein Predigt so genannt, drei Mütter aus der Bibel. Eigentlich in unserer Gemeinde wird nicht so oft von den Frauen gesprochen. Es gibt andere Gemeinschaften oder Kirchen, wo fast an jedem Gottesdienst oder in jeder Liturgie wird bestimmte Frau genannt, erwähnt. Bei uns wird es sehr selten. Und dennoch, wir treffen in der Bibel viele Frauen, viele nette, unseren Schwestern, würde ich so sagen. Nette Schwestern in dem Herrn. Im Alten und auch im Neuen Testament. Und diese Frauen, heute geht es um die Mütter, haben gute Spuren hinterlassen. Und daraus können wir auch Männer etwas lernen sogar wir Männer. Ja, zuerst das, was Hans schon heute gesagt hat. Okay, also dieser Feiertag, Muttertag finden wir nicht irgendwo in der Bibel. Braucht er nicht zu suchen, gibt's nicht. Also ungefähr habe ich geguckt, ungefähr seit 100 Jahren wird das gefeiert. Ja, alles Gute oder wenig Gute kommt aus Amerika. Und dieser Feiertag kommt auch von da hin. Es gibt verschiedene Beweggründe, aber dennoch einmal im Jahr sich zu erinnern, dass wir Mütter haben für manche Söhne und Töchter, ist auch ganz wichtig. Aber nicht nur deswegen feiern wir diesen Tag. Es gibt eine Bibelstelle, so. Das wurde schon erwähnt. Die Bibel spricht von Ehren. Väter und Mütter, unsere Eltern. Und das treffen wir zweimal in der Bibel oder dreimal sogar, zweimal im Alten Testament. Ich habe nur eine Bibelstelle genommen. 2. Mose und aus Epheser, Neuen Testament. Ich habe die neutestamentliche Version genommen. Ehre deinen Vater und deine Mutter, welches das erste Gebot mit Verheißung ist, damit es dir wohl ergehe und du lange lebst auf der Erde. Schon deswegen, um gut zu leben, um lange zu leben. Hallo, ihr Kinder, ich gehöre auch dazu. Ich habe gesehen, heute sind viele aufgestanden. Also ich verstehe so, eure Eltern leben noch. Deswegen waren wir, ja, standen wir. Ja, dass wir lange leben und gut leben. Schon deswegen müssen wir unsere Eltern ehren. Aber nicht nur deswegen, natürlich. Überhaupt, ich habe ein paar Bilder genommen. Also in diesem Alter, wie diese junge Dame ist, ist irgendwo einfacher, die Eltern zu ehren. Ich habe das einmal wir haben das an unsere Kinder entdeckt oder immer wieder sehen. Kommen die und sagen, ach, wie schön bist du, Mama, und wie liebe ich dich, Papa. Du bist der beste Papa auf der Welt. Vor kurzem, Noemi hat mir so einen Brief geschrieben. Papa, ich liebe dich, du bist, ich denke, mein Mann Hessen, du bist der beste Papa in der Welt. So, Papa, du bist der Beste. Ja, in dem Alter geht es irgendwie einfacher und leichter zu sagen, Papa, du bist der Schönste oder Mama. Heute geht es mehr um Mama, ja. Und dann kommt so ein Alter. Und so ein Bild sehen wir nicht so oft. Ne? So seltener. Besonders bei den Söhnen, okay, geht's noch irgendwo und irgendwie. Bei den Töchtern manchmal. Ja, das ist natürlich jetzt die Rede nicht von euch, die Töchter, ne? Also das ist nicht von dir und nicht von jemand noch, der dabei ist. Aber manchmal werden unsere Kinder, oder wir waren auch so, bockiger. Wir werden plötzlich selbstständiger und Mama hat wenig zu sagen. Ja, aber es gibt noch ein Alter. Und zu diesem Alter gehöre ich persönlich. Ich fühle mich so. Meine Mutter ist schon über 80, preist dem Herrn, Gott sei Dank, die ist nicht im Rollstuhl, aber dennoch eine gebrechliche Frau, die auf Jesus wartet und betet, Herr, komme bald. Über 80. Mein Vater ist fast 90. Die leben beide noch. Und da kommt irgendwie manchmal solche, richtigen Gedanken. Ich nehme das ganz sanft. Also plötzlich kommt was im Sinn. Deine Mutter lebt noch, wie schön. Ruf sie doch an und so weiter. Ehren, das ist nicht nur anrufen. Was heißt das überhaupt? Die Eltern zu ehren. Und ich habe natürlich geschaut und ein Zitat gelesen, der hat mir sehr gut gefallen. Ich habe mir überlegt natürlich, was verstehe ich unter diesem Wort Ehren. Aber ein Zitat hat mir sehr, sehr gut gefallen. Da wollte ich mit euch dieses Zitat teilen. Wenn mein Motiv ist, meinen Eltern einen Ehrenplatz zu geben in meinem Handeln, das, was meine Eltern ehrt, das tue ich. Das, was zu ihren Beschämung sein könnte, tue ich nicht. Ein solches Handeln hat eine göttliche Verheißung. Gott selbst ehrt Kinder, die sich so verhalten und ihren Eltern Ehre machen. Das hat mir gut gefallen. Seid ihr auch einverstanden, ne? Ist gut gesagt. Einfach so tun oder das tun, was meinen Eltern einfach Ehre bringt. Und das nicht tun, was meinen Eltern beschämt oder wenn sie sagen, ach nein, das lieber nicht. Das nicht zu tun. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Ja, zu unserem Thema. Wer kennt diesen Namen aus der Bibel? Ich weiß nicht, bei mir in der Bibel steht keine Betonung, deswegen habe ich das, Jochebed heißt es, oder Jochebed, oder Jochebed, oder Jochebed, weiß ich nicht. Wer kennt diese Dame aus der Bibel, diese Namen? Nicht sofort sprechen, okay, 1, 2, 6, schon gelesen. Dritte, okay, aus Alten Testament. Und bevor ich diese Geschichte euch lese oder wir gemeinsam lesen, ich will sagen, eigentlich in der Geschichte treffen wir diese Namen, also in der Geschichte, die wir gerade lesen und die wir sehr, sehr gut kennen, treffen wir diesen Namen fast, also überhaupt nicht. Die wird dort nicht erwähnt beim Namen. Wird nur gesagt, Mutter von diesem Kind. Und ich dachte mir, erst später, also ein paar Kapitel später, im gleichen Buch, ein paar Kapitel später, finden wir diesen Namen in einem Namensregister, der wird dann erwähnt als die Mutter von. Und da dachte ich mir, interessant, eine sehr, sehr wichtige Geschichte, brisante Geschichte, sehr interessante, eine Geschichte, die den ganzen Volk betrifft. Von dieser Geschichte hängen ganze Nationen und nicht nur. Jawohl, Marianne nickt schon, weiß Bescheid. Das ist die Mutter von Mose. Und dieser Name wird gerade in dieser Geschichte nicht erwähnt. Warum denn? Und da kam mir so ein Gedanke. Vielleicht deswegen, Gott wollte das so, dass wir, jede von uns, nicht nur Frauen, nicht nur Mütter, aber auch uns, wir Männer, also alle Menschen mit dieser Geschichte sich identifizieren können. Einfach eine Frau namenslos. Das heißt, du und ich, jeder von uns, kann so ein Leben führen. Vielleicht natürlich nicht so buchstäblich genau wie sie damals. Aber aus dieser Geschichte oder auch von dieser Mutter können wir was lernen. Jeder von uns. Und ich bin mir überzeugt, dass wir etwas von dieser Frau, von dieser wunderbaren Mutter lernen können. Auch heute. Und zwar lesen wir eine Bibelstelle, 2. Mose 2, die ersten 10 Verse. Geschichte sehr bekannt, dennoch, ich will uns das vorlesen. Und ein Mann vom Haus Levi ging hin und nahm eine Tochter Levi zur Frau. Und die Frau wurde schwanger und gebar einen Sohn. Als sie sah, dass er schön war, der Sohn, verbarg sie ihn 3 Monate lang. Und als sie ihn nicht länger verbergen konnte, nahm sie für ihn ein Kästchen aus Schilfrohr und verklebte es mit Asphalt und Pech, legte das Kind hinein und setzte es in das Schilf am Ufer des Nil. Seine Schwester aber stellte sich in einigen Entfernung hin, um zu erfahren, was mit ihm geschehen würde. Und die Tochter des Pharao ging hinab, um am Nil zu baden, während ihre Dienerinnen am Ufer des Nil hin und her gingen. Und sie sah das Kästchen mitten im Schilf und sandte ihre Magd hin und ließ es holen. Und als sie es geöffnet hatte, sah sie das Kind und siehe, ein weinender Junge lag darin. Da hatte die Mitleid mit ihm und sagte, das ist ein von den Kindern der Hebräer. Und seine Schwester sagte zur Tochter des Pharao, soll ich hingehen und dir eine stillende Frau von den Hebräerinnen herbeirufen, damit sie das Kind für dich stillt? Die Tochter des Pharao antwortete ihr, geh hin. Da ging das Mädchen hin und rief die Mutter des Kindes herbei. Und die Tochter des Pharao sagte zu ihr, nimm dieses Kind mit und stille es für mich, dann werde ich dir deinen Lohn geben. Da nahm die Frau das Kind und stillte es, als aber das Kind groß geworden war, brachte sie es der Tochter des Pharao und es wurde ihr zum Sohn. Und sie gab ihm den Namen Mose, indem sie sagte, ich habe ihn ja aus dem Wasser gezogen. So ist die Geschichte, kurz, aber sehr, sehr anschaulich, interessante Geschichte. Zu dieser Zeit, das Volk Gottes lebt in Ägypten. Ganz verschiedene Zählungen gibt es, manche sagen, das waren um die 2 Millionen Leute schon. Manche sagen, im Neuen Testament steht geschrieben, dass es schon 400 Jahre vorbei gegangen sind. Die anderen Experten zählen, also Generationen sagen, es sollte so um die 250 Jahre dauern, also verschiedene Zeit. Doch lange genug als Sklaven, als die Lastenträger dort zu dienen und diese schreckliche Arbeit zu verrichten für bösen, bösen Pharao. Ägypten total versunken in Götzendienst, die kannten den Gott, den wahren Gott nicht und so weiter und so fort. Und dieses armes Volk wurde geschlagen, ausgebeutet, aber die haben sich vermehrt, immer mehr, immer mehr. Dann Pharao sagte, Schluss, genug, ich habe langsam Angst und Bange. Wir müssen irgendwie dieses Volk begrenzen, dass sie nicht wachsen. Ging er zu 2 Hebammen. Ne, ich kenne die Geschichte. Sagte, ihr sollt aufpassen, wenn ein Junge geboren wird, schnell ihn töten und so weiter. Aber Hebammen waren gottesfürchtig, haben das nicht getan. Dann hat er ein Gesetz erlassen und sagte, jeder Ägypter, der sieht, dass ein Kind bei Hebräern geboren wurde, ein Junge, der muss ihn nehmen und ins Nil schmeißen. Einfach töten. Stellt euch vor, kommt einfach jemand von deinen Nachbarn vielleicht oder keine Ahnung, hat irgendwie erfahren, dass bei dir ein Sohn geboren ist, nimmt und schmeißt einfach in den Nil. So eine Situation, schreckliche Situation. Pharao selbst wird als Gott angesehen. Jedes Wort von ihm muss hundertprozentig befolgt werden. Und wenn du irgendwas anderes tust, dann wirst du bestraft mit dem Tod. So eine Zeit. Und gerade oder genau in dieser Zeit wird Mose geboren. Und diese wunderbare Frau, Jochebed, die sagt, nein, das tue ich nicht. Ich erlaube das nicht. Sie weiß, es könnte ihr Leben kosten. Aber sie sagt, nein, dieses schöne Kind muss leben. Und die Bibel erzählt, sie versteckt ihn irgendwo, irgendwie 3 Monate lang. Ein Kind zu verstecken, ist es nicht einfach, gerade in diesem Alter. Er versteht nicht. Ja, sei still, sei still. Oh, okay, Mama, alles klar. Und er liegt da ruhig. Nein, der kapiert gar nicht. Er macht, was er will. Ihm einfach irgendwo zu verstecken. Und es ging so weit, ich kann mir so vorstellen, bis vielleicht jemand hat das entdeckt. Der hat es gesehen, oh, jetzt ist es zu spät, jetzt nicht mehr, jetzt ist nicht mehr möglich. Jetzt muss ich irgendwas unternehmen. Und sie nimmt wie es hier steht, sie nimmt ein, macht ein Körbchen aus Schilfrohr, wickelt, macht, bastelt so eine kleine, einen kleinen Korb, beschmiert das von innen, von außen mit dem Pech, legt das Kind da rein und ins Wasser. Ins Nil. Dorthin, wo viele, viele Kinder schon ihr Leben gegeben oder gelassen haben. Wo also schon so viele gestorben sind. Sie setzt gerade dorthin, auf dieses Wasser, ihr Kind. Aber dieses Handeln ist ganz anders. Dieses Handeln ist voll von Glauben, voll von Zuversicht und voll von Vertrauen. Nein, meinem Kind wird ganz anders gehen. Er wird nicht umkommen. Er wird leben. Eine Frau, die mutig ist. Mutig. Egal, was, wenn es mir auch Leben kostet. Ich tue das trotzdem. Eine mutige Frau. Eine Frau, die sehr kreativ ist. Sie denkt nach. Ich kann mir vorstellen, sie hat auch gebetet. Vielleicht dieser Gedanke kam vom Herrn. Vielleicht ist es sogar falsch gesagt. Ich bin mir überzeugt. Dieser Gedanke kam von Gott. Weil Gott sah auf dieses Kind. Weil Gott hat eine Berufung für dieses Kind. Gott hat einen Plan für dieses Leben. Aber die ist kreativ. Eine Frau, eine Mutter, die von Gott gebraucht wird, dass das ganze Volk Gottes letztendlich gerettet wird. Einfache Mutter. Warum nicht irgendwelche, ich weiß nicht, all diese hebräischen Namen von damals lebende Frauen? Nein, gerade sie, diese Jochebed. Und noch eine sehr, sehr interessante, warum habe ich gesagt, ich bin überzeugt, dass dahinter stand Gott und dieser Gedanke war von ihm. Er hat sie geleitet. Ich habe geguckt, früher hat das irgendwo gehört und dann dachte ich, ich prüfe das nach. Dass das Korb, was damals Jochebed gemacht hat, hat das gleiche Name oder heißt in Hebräisch genauso wie Arche von Noah. Und ich habe in Konkordanz geguckt und das stimmt. Heißt in Hebräisch Tevat. Und dieses Wort, das gleiche Wort, wird auch für Arche Noah gebraucht. Tevat Noah. Sie baut eine Arche. Diesen kleinen Korb, diesen Tevat, beschmiert von außen und von innen mit Speck. Wie damals. Damals bei Noah. Sie baut das, eine Rettungsarche, nicht nur für sein Kind, für das ganze Volk. Wenn wir später oder noch weiter schauen, sie baut eine Arche für ihren Retter. Weil Jesus wurde auch geboren vom Volk Israel. Eine wunderbare Frau. Mutige, starke, kreative. Von Gott gebraucht. Und, wie soll ich sagen, prophetisch begabt vielleicht, ist es anders, ja. Von Gott geleitet. Von Gott gebraucht. Noch eine Frau. Hannah. Also dieser Name ist mehr bekannt, mir persönlich, also mir zumindest. Hannah, die Mutter von Samuel. Lass uns diese Geschichte lesen, das finden wir in 1. Samuel, 1. Kapitel. Auch sehr, sehr interessante Frau. Wunderbare Beispiel für uns. 1. Samuel, Kapitel 1, Vers 24. Und als sie ihn, also den Sohn Samuel, entwöhnt hatte, nahm sie ihn mit sich hinauf nach Silo. Dazu drei Stiere und ein Eva Mehl und einen Schlauch Wein. Und brachte ihn in das Haus des Herrn. Der Junge aber war noch jung. Und sie schlachteten den Stier und brachten den Jungen zu Eli. Und sie sprach, bitte, mein Herr, so wahr du lebst, mein Herr, ich bin die Frau, die hier bei dir stand, um zum Herrn zu beten. Um diesen Jungen habe ich gebetet. Und der Herr hat mir meine Bitte erfüllt. die ich von ihm erbetet habe. So habe auch ich ihn dem Herrn wiedergegeben. All die Tage, die er lebt, soll er dem Herrn gehören. Und sie beteten dort den Herrn an. Wieder ganz kurz die Geschichte. Eine Frau, die keine Kinder hat. Kinderlos, aber sie will ein Kind haben. Ihr Mann hatte noch eine Frau gehabt und diese Frau hat ihrem Mann Kinder geboren. Ja. Aber sie war fruchtlos, nicht fruchtbar. Sie konnte keine Kinder haben. Aber ihr Herz brannte so. Es ist eine gottesfürchtige Frau und sie kam zum Tempel. Ich kann mir vorstellen, sie hat das mehrmals gemacht. Und betete vom Herrn, schüttete ihr Herz aus. Und Priester, oder ja, so Priester Eli, der hat sie gesehen. Und weil sie still gebetet hat, nur die Lippen bewegten sich bei ihr. Er dachte, sie ist besoffen. Eine betrunkene Frau. Kommt zu dem Tempel eine Betrunkene, was soll das? Und wie als Priester, er sollte sie ermahnen, kommt auf sie zu und sagte, hallo, liebe Frau, wann wirst du aufhören, sich vom Weine zu berauschen? Und dieser Hanne sagt, nein, mein Herr, nein, mein Herz ist betrübt. Ich habe eine Bitte von Gott, beim Gott. Und der Priester sagt, okay, geh nach Hause. Gott wird dein Gebet erhören. Ehrlich, aufrichtig, offenherzig. Sie spricht über ihr Problem. Sie sagt, das und das und das fehlt mir. Die und die und die Bitte habe ich, bis jetzt ist diese Bitte nicht erfüllt. Anders gesagt, ich habe diese und dieses Problem. Sie steht offen zu ihrem Problem. Nicht irgendwie so, naja, Hauptsache, kein Mensch sieht das. Okay, vertuscht. Was ist mit dir los? Nein, ist alles gut. Ist immer ab und zu passiert auch uns so. Irgendwas klagt uns, irgendwas haben wir auf dem Herzen. Und die Menschen merken das, sie fühlen das. Und fragen auch, wie geht's dir? Ist es schon gut? Passt schon. Nein, diese Frau, die ist aufrichtig. Die kommt vom Herrn, die sagt ihr Problem, sie spricht darüber. Aufrichtige Frau. Noch was wir bei dieser Frau sehen, bei dieser Mutter Hanna, die ist hingegeben. Sie kommt immer wieder, wenn wir die Geschichte lesen, komplett die Geschichte, die kommt immer wieder zum Tempel, jedes Jahr. Sie bringt hier in dem Fall auch, sie bringt 3 Stiere, Efamehl, Schlauchwein und so weiter. Eine hingegebene Frau. Nicht so, ich habe jetzt Problem, okay, Gott, weißt du mein Problem, ne? Problem ist weg, wir haben von Gott vergessen. Das Leben läuft weiter, Alltag und so weiter und wir tun unsere, bis wenn es wieder irgendwas knackt oder wenn irgendwo zwickt, dann kommen wir zum Gott. Nein, eine hingegebene, gottesfürchtige Frau hält ihr Versprechen verlässlich. Sehr oft in solchen Momenten, wo uns schlecht geht, wo wir Hilfe brauchen, wir, vielleicht nicht ihr, aber bei mir passierte das schon, wir sagen Gott, wenn du das und das und das tust, ja, dann würde ich oder dann ich will das und das machen. Und wenn es gut, uns wieder gut geht, wenn alles vorbei ist, dann vielen geht es so, wir vergessen das, was wir Gott versprochen haben. Oder was wir vielleicht nicht so offen, vielleicht sogar nicht in unseren Worten, aber mit Gedanken, dann würde ich das tun. Dieser Gedanke kommt plötzlich nicht mehr vor. Gott, wenn du mich segnest mit einer guten Arbeit, wenn du mich, ja, das und das, dann würde ich mein Zehnten unbedingt in dein Reich einsetzen. Und dann an gewissen Zeit kommt eine gute Arbeitsstelle, wird alles gut, finanziell geht es uns wieder besser. Und dann vergessen wir das, was wir Gott versprochen haben. Uns Menschen geht's oft so. Nicht nur im finanziellen Bereich, in verschiedenen Bereichen unseres Lebens. Nein, diese Frau ist verlässlich, was sie versprochen hat. Sie sagte damals in diesem Gebet: Gott, wenn du mich erhörst, mein Kind wird dir gehören. Nach kurzer Zeit, wir haben gerade gelesen, sie kommt in den Tempel und sagt: Hier, das ist mein Kind. Er soll dem Herrn dienen. Alle Tage, die er lebt, soll er dem Herrn gehören. Eine Frau, die ihren Kind in einem Alter, der vielleicht am besten zu genießen, oder ja, die Stillzeit ist vorbei, alle diese Mühe ist jetzt weg. Jetzt kommt die Zeit zum Genießen. Nein, sie gibt das ab dem Herrn, sagt, jetzt gehört er dem Herrn. Ein wunderbares Beispiel für uns. Hannah. Fürsorglich. Zweite Kapitel dieses Buches, wir lesen 19. Vers. Ich fand dieser Text oder dieser Vers sehr, sehr interessant. Ich glaube, da ist tiefe Gedanken drin. Und seine Mutter machte ihm, also dem Samuel, ihrem Sohn, ein kleines Oberkleid und brachte es ihm Jahr für Jahr hinauf, wenn sie mit ihrem Mann hinaufging, um das jährliche Schlachtopfer darzubringen. Jahr für Jahr nähte sie ihm ein Oberkleid. Vers davor, und Samuel diente dem Herrn, vor dem Herrn, ein junger Mann, umgürtet mit einem leinenen Ephod. Es war ein Kleidstück, eine Bekleidung, ein Schutz, die von Gott verordnet wurde. Leinenen Ephod. Das hat er im Priester gemacht. Priester immer gegeben. Das war vom Priester. Aber der Oberkleid, diesen kleinen, wie steht hier, kleines Oberkleid, dafür hat seine Mutter gesorgt. Denkt nach, ihr Mütter oder wir Eltern. Es gibt eine Bekleidung, diese Gedanken kamen zu mir. Es gibt einen Schutz. Es gibt ein Kleid, die wir als Eltern Sorge tragen müssen. Das müssen wir nähen, das müssen wir flicken, das müssen wir dafür Sorge halten. Gott hält sein Versprechen. Er sorgt für sein Kleid, der Gerechtigkeit und so weiter. Aber wir als Eltern, da müssen wir auch unsere Kinder kleiden, mit richtigen Kleidung. In dieser Welt heutzutage, ist auch ganz, ganz wichtig, geistlich gesehen. Hannah, die Mutter von Samuel, sehr interessante, eine wunderbare Frau. Und noch eine Frau, natürlich Maria. Das ist Maria, hallo, das ist nicht von dir die Rede, ne? Aber aus der Bibel, Mutter von Jesu. Natürlich auch sehr, sehr wunderbare Persönlichkeit. Und wir lesen diese Bibelstelle, und zwar Lukas Kapitel 1, 26. Lasst uns das auch aufschlagen, diese Bibelstelle. So. Im sechsten Monat aber wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt von Galiläa mit Namen Nazareth gesandt, zu einer Jungfrau, die einem Mann namens Josef aus dem Haus Davids verlobt war. Und der Name der Jungfrau war Maria. Und er kam zu ihr hinein und sprach: Sei gegrüßt, Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie aber wurde bestürzt über das Wort und überlegte, was für ein Gruß dies sei. Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und siehe, du wirst schwanger werden und deinen Sohn gebären, und du sollst seinen Namen Jesus nennen. Also die Geschichte, die wir kennen, sehr, sehr gut durch und durch. Am Weihnachten wird das öfters gelesen. Eine sehr interessante, spannende Geschichte. Aber eine Frau, wieder gottesfürchtig. Ich würde sagen, also viele Historiker sagen, dass es eine junge Dame war, zwischen 13 und 15 Jahren. Könnte in diesem Alter sein. Verlobt, Verlobungszeit damals war ungefähr ein Jahr. Und zu dieser Frau, zu diesem Mädchen, ja, Alena, wie alt bist du gerade? Alena? Du bist gerade, wie alt bist du? 15. Na, stell dir vor. Zu dir kommt ein Engel. Das kannst du dir ganz, ganz bildhaft vorstellen. Engel, plötzlich da. Ich weiß nicht, was würde ich machen? Plötzlich in deinem Zimmer, wo du sitzt, wo du ein Buch vielleicht liest, ganz so irgendwo, keiner sieht dich, plötzlich kommt eine männliche Gestalt. Ich stelle mir so Engel vor. Ich weiß nicht, wie ihr das vorstellt. Und sagt, Maria, du wirst ein Kind bekommen. Also die war schon aufgeklärt. Die war nie so jung, um das nicht zu verstehen, wie die Kinder auf die Welt kommen. Weil sie sagt, Entschuldigung, also wie wird das mit mir sein? Ich kenne meinen Mann nicht. Verlobt und kein Mann genannt. Das ist richtig so. Das war nicht nur üblich damals. Das ist auch bis jetzt ganz, ganz richtig. Wie wird das passieren? Der Engel sagt, was sagt er hier? Vom Heiligen Geist wird das Kind kommen. Und diese junge Dame, davor, also jetzt, wenn das jemandem passieren würde, dann würden wir sagen, ja, das haben wir schon gelesen, das ist schon mal passiert. Die Bibel erzählt sowas. Also bei Maria war das so. Vielleicht will Gott wieder jemandem für irgendwelchen besonderen berufen. Und gerade bin ich dafür gedacht. Und so kann diese Frau so heutzutage denken. Aber damals, sie wusste diese Geschichte überhaupt nicht. Und hört, was sie sagt. Siehe, ich bin die Magd des Herrn. Es geschehe mir nach deinem Wort. Bereit, Gottes Willen zu tun. Egal, versteht sie, wie das wird oder nicht. Sie ist bereit, einfach Gottes Willen zu tun. Hier bin ich deine Magd. Magd des Herrn. Ein wunderbares Beispiel. Wenn Gott was in unserem Leben machen will, und er tut mit jedem von uns irgendwas, jeden von uns hat einen wunderbaren Plan von Gott. Diese Bereitschaft, einfach zu sagen, verstehe ich das oder nicht, hab das schon erlebt oder jemand oder nicht, einfach zu sagen, ja Herr, gebrauche mich, ja Herr, ich bin dein Magd oder ich bin dein Knecht. Herr, mach das in meinem Leben, das, was du willst. Ein wunderbares Beispiel. Mutig wieder. In diesen jungen Jahren schwanger zu werden, verlobt, es bedeutet, du kannst besteinigt werden. Damals war das so. Und dennoch sagen, ich bin bereit. Es kostete viel Mut. Ohne irgendwas für Gott zu tun oder von Gott gebraucht zu werden, ohne Mut zu haben, ist es ganz schwierig, dem Herrn zu dienen, auch von ihm gebraucht zu werden. Mutig. Und noch ein Moment, von Gott gebraucht, dass der Retter aller Menschen kommen könnte. Damals wie Mose, Mutter von Mose, Jochebed. Diese zwei Frauen irgendwie, als ich das Predigt vorbereitet habe, ich habe viele Parallele gesehen bei diesen zwei Frauen. Jochebed und Maria. Von Gott gebraucht, dass der Retter alle Menschen kommen könnte. Natürlich eine besondere Berufung. Natürlich. Es gibt keine zweite Maria mehr. Es gibt nur einen Retter. Ist klar. Dennoch unsere Berufungen oder Pläne, was Gott für uns hat, sein Willen in unserem Leben. Es kann passieren oder es kann auch nicht passieren, wenn wir nicht bereit sind, diesen Weg mit Gott zu gehen oder ja, wenn wir nicht mutig genug sind, wenn wir auf Gott nicht vertrauen können. Unser Plan kann nicht erfüllt werden oder Gottes Plan mit uns. Ja, drei Mütter aus der Bibel.
Für Gott ist nichts unmöglich. Das ist auch ein ganz interessanter Gedanke dabei. Gott kann alles. Für ihn ist nichts unmöglich. Sogar eine Jungfrau bekommt ein Kind. Drei Mütter, drei Beispiele für uns alle. Wie ich schon von Anfang sagte, nicht nur für die Mütter, nicht nur für die Frauen, auch für uns Männer, für jeden. Gott hat einen Plan für jeden Menschen. Kannst du Amen sagen? Amen! Egal, wie alt bin ich oder jung, Mann oder Frau, verheiratet oder nicht, Mutter oder keine Mutter, Vater oder kein Vater. Jeder Mensch hat von Gott einen Plan. Gott will was durch mich, durch dich, mit mir, mit dir etwas tun. Er hat einen Plan. Mut, um die Ängste zu überwinden, um das Unmögliche zu tun. Natürlich, ich denke, heute haben wir eigentlich leichter als damals. Wir haben Wort Gottes, wir haben diese wunderbaren Beispiele. Wir können immer wieder in die Bibel reinschauen und lesen und sagen, ach, wenn das Maria, wenn das Jochebed, wenn das Hannah durchgemacht haben, wenn Gott ist doch treu. Guck mal, so viele Beispiele treu Gottes. Ich finde es eigentlich, normalerweise ist es uns leichter. Dennoch, in jeder Situation bei uns wird Mut gefragt, um Ängste zu überwinden, dass Gott durch uns was machen könnte. Beharrlich, wie die Mutter des Mose. Egal, was kostet, egal, was auf sie kommt, sie geht ihrem Ziel. Sie will, dass dieses Kind gerettet wird oder am Leben bleibt. Sie versteckt ihn, sie sorgt für ihn, sie baut ein Körbchen und so weiter. Beharrlich, beständig, sie macht ihren Job, ihren Dienst, ihre Vision lebt sie aus und so erreicht sie ihr Ziel. Ja, das Kind bleibt am Leben und wird zu einem Diener Gottes, gewaltigen Diener Gottes. Aufrichtig und verlässlich, wie die Mutter von Samuel. Ganz wichtig. Aufrichtig, mit offenem Herzen, verlässlich. Was Gott versprochen hat, muss gehalten werden. Und das ist ein Beispiel von dieser Mutter. Und gottvertrauend, wie die Mutter von Jesu. Egal, ich weiß nicht, wie das kommt. Ich bin einfach, ja, ich habe keinen Plan. Aber wenn das Gott gesagt hat, wenn das Plan des Herrn ist, das wird passieren. Alles Gute zum Muttertag. Gott segne euch, liebe Mütter, liebe Frauen und auch liebe Männer natürlich. Gott ist wunderbar. Amen. Er hat einen Plan für dich und für mich. Und dass du heute und ich heute hier sind und von diesen wunderschönen Frauen lernen können, das ist auch in seinem Plan, dass wir was mitnehmen und in unserem Alltag gebrauchen können. Seid gesegnet. Amen.